Wir wurden mit einem Werbeslogan begrüßt. Auch ich möchte euch einen Werbeslogan sagen. Wir waren ja vor etwa anderthalb Wochen in Ostfriesland mit Geschwistern aus anderen Gemeinden auch. Und an einem Tag sind wir mit dem Bus nach Papenburg gefahren und unterwegs fiel mir ein Plakat in die Augen, da stand, wenn schon, denn schon. Mehr konnte ich in der Kürze der Zeit nicht erkennen. Habe mir überlegt, um was könnte es hier gegangen sein. Solche Plakate sollen ja einen kurzen Text haben, damit Autofahrer, die vorbeifahren, auch etwas erfassen von dem. Ähnlich ist auch unser Plakat draußen. Ein eindrucksvolles Bild und nur wenige Worte. Wer hier um den Goetheplatz herumfährt, dem fällt das unweigerlich ins Auge. Wenn schon, denn schon. Ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Wenn ich etwas tue, dann sollte ich es ausgiebig tun, vollumfänglich, gründlich, richtig, ordentlich oder auch dergleichen. Kurze Zeit später waren wir dann in der Meierwerft in Papenburg und da kam es mir wieder ins Gedächtnis, wenn schon, denn schon. Wenn hier die Firma Meier Schiffe baut, dann richtig, dann ordentlich, dann groß. Ja, da war mir das wieder ins Gedächtnis gekommen. Wir haben dann diese Schiffe uns angesehen. Das, was wir so sehen durften an Modellen, haben mehrere Filme gesehen, haben auch mal eine Kabine von außen gesehen. Vor der Corona-Krise durfte man dort noch hinein, durfte sich setzen, alles inspizieren. Also so eine richtige Werbeveranstaltung, damit der Besucher Lust bekommt, doch mal an so einer Kreuzfahrt teilzunehmen. Ähnlich wie vielleicht ein Autohaus, was einlädt zum Tag der offenen Tür mit Freibier und Bockwurst und dann einlädt, setzen Sie sich doch mal rein in so ein Auto. Und dann wird alles erklärt. Möchten Sie nicht eine Probefahrt machen? Und vielleicht haben Sie auch Lust, ein Auto zu kaufen. Ja, vielleicht habt ihr Lust, an einer Kreuzfahrt teilzunehmen. Das war so richtig das Gespür. Wir haben uns dann als Geschwister auch gefragt, schon während der Besichtigung und auch hinterher, wozu braucht die Menschheit solche Schiffe? 3 Jahre bauen Hunderte von Leuten daran. Es kostet eine Menge Geld. Was ist der Nutzen? Ist es dazu gedacht, Menschen von einem Kontinent zum anderen zu transportieren, wie vielleicht die Auswanderungswelle, die vor 150 Jahren stattfand nach Amerika? Oder sollen Güter transportiert werden, Öl, Fracht, Container, nichts dergleichen. Menschen werden transportiert und auch wieder zurück. Einfach nur, um Spaß zu haben. Für mich war das deutlich bei dem einen Event, was dort an dem Bord war, neben den vielen Bädern, den Rutschen, den Kinos, den Theatern, den vielen Bars und Tanzclubs. Da gab es einen Autoscooter. Autoscooter, den wir kennen von den Jahrmärkten, von den Rummelplätzen, wo Kinder mit ihren Eltern auch mal Auto fahren dürfen. Mit breiten Gummireifen umgeben, dass nichts passiert. Man kann auch mal den anderen anstoßen. Das Kinder sagen, so Mama, komm, rammel mal beim Vati rein. Das habe ich alles persönlich schon erlebt. Ja, ein Zugeständnis an die Spaßgesellschaft, diese Kreuzfahrtschiffe. Und wir haben uns erinnert an den Turmbau zu Babel. Also schon das Gebäude der Meierwerft durfte vielleicht die Turmhöhe erreicht haben. Immer größere Schiffe, immer bessere, immer schnellere. Es hat schon mal zu einer Tragödie geführt, 1912, Untergang der Titanic. Es gab den Kampf ums blaue Band. Das wollten die Briten wiederholen von dem Dampfer Bremen. Sie wollten die Atlantiküberquerung, einen neuen Akkord aufstellen. Das kostete über 1500 Menschen das Leben. Ja. Gestillte Sehnsucht, Lebenshunger. Dafür ist solch ein Schiff da. Was sagt die Bibel über den Lebenshunger der Menschen, über die Sehnsüchte? Wir wollen nur ein Wort heute betrachten in Johannes 10, Vers 10. Sagt ja Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist also die Geschichte, wo er berichtet über den guten Hirten, was der gute Hirte ist, was er tut, dass er für seine Schafe sein Leben gibt. Und in diesem Nebensatz 10b, Leben im Überfluss haben. Das ist das, was ich will. Das ist mein Auftrag. Dafür bin ich gesandt. Was heißt das, Leben im Überfluss? Ja, der Wunsch besteht, mal eine Kreuzfahrt zu erleben. Und unser Bruder Stefan Waag hat schon vor längerer Zeit mal ein Gedicht vorgelesen von dem Dichter und Maler Wilhelm Busch, der auch was geschrieben hat, einen Achtzeiler zum Thema gestillte Sehnsucht. Da heißt es, wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut. Jetzt habe ich endlich Frieden. Erfreundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Ja, einmal an einer Kreuzfahrt teilnehmen und dann war es möglich und man kehrt zurück und dann kommen wieder neue Wünsche, neue Sehnsüchte. Die Tourismusbranche, die schüttet uns ja mit Werbung zu und wir bekommen alle 14 Tage immer einen Werbebrief mit verlockenden Angeboten. Greifen Sie jetzt zu, buchen Sie jetzt. In den nächsten 14 Tagen bekommen Sie 10, 15 oder 20% Rabatt. Ein verlockendes Angebot. Einmal auf dem Eiffelturm zu stehen, einmal Fotosafari in Südafrika, ein Gang über die chinesische Mauer und. Was ist ein erfülltes Leben? In der vergangenen Woche hatten wir hier im Gottesdienst das Thema, den Opfergang nach Maria. Abraham sollte seinen Sohn opfern. Wie ist Abrahams Leben verlaufen? Was steht am Ende? In 1. Mose 25, Vers 8. Und Abraham verschied in gutem Alter, 175 Jahre, alt und der Tage satt. Die neue evangelische Übersetzung schreibt, er starb nach einem erfüllten Leben. Leben in die Fülle, Leben im Überfluss. Naja, 175 Jahre, hätte ich noch über 100 Jahre vor mir. Und wenn allen Christen ein solches Alter versprochen wäre und es ihnen auch gegeben würde, würde unser Rentensystem kollabieren. So viele Jahre für diese Leute sorgen und sie haben nur so kurz gearbeitet. Wie war Abrahams Leben? Er war auch der Chef eines, wenn man sagen, großen Familienunternehmens. Als nämlich Lot einmal gefangen genommen wurde von Chedorlaomer und anderen Königen und weggeführt, da jagt Abraham ihm nach und da heißt es mit 318 waffenfähigen Männern. Also sagen wir mal drei Kompanien. Und wenn da 318 waffenfähige Männer in seiner Familienfirma waren, in seiner Gemeinschaft, in seinem Stamm, dann müssen wir noch die Alten dazu rechnen, die Frauen und die Kinder. Da kommen locker mal 1000 Leute zusammen. Für 1000 Leute zu sorgen, eine gewaltige Aufgabe. Da gehört viel Logistik dazu. Ja, das schafft er auch nicht allein. Er braucht einen Stab und wir lesen ja auch von seinem Geschäftsführer Eliezer von Damaskus, der einmal genannt wird und der auch besondere Aufgaben bekommt, wo Abraham der Meinung ist, na, der wird auch mal alles erben, der wird mal mein Nachfolger, der wird das mal übernehmen. Ja, immer Weideplätze, Lagerplätze zu suchen. Sicher gab es auch mal Probleme, Streit zu schlichten. Eine gewaltige Aufgabe. Abrahams Leben war nicht immer einfach. Und dann gab es auch mal in dem Land eine Hungersnot. Wie versorge ich meine Leute? Und er geht nach Ägypten und da gibt es so ein kleines Problem, wo er um sein Leben fürchtet und dann zu dieser Notlüge greift, eben erzählt, die Sarah ist meine Schwester und verschweigt, dass sie auch seine Ehefrau ist. Aber trotzdem kehrt er reich und gesegnet als Ägypten zurück. Später ist er nochmal im Land der Philister und wieder das gleiche Problem. Und auch hier reich an Gütern, an Schafen und Ziegen, Knechten und Mägden. Und Abimelech gibt ihm auch noch ein Sparkonto mit 1000 Silberschegel, dafür sein Eigen nennen. Alt werden, reich sein, gesegnet sein, Segen weitergeben, Nachkommen haben, gesund bleiben. Der Liederdichter Gerhard Schöne, von dem habe ich ein Lied gefunden, das hat er in den 70er Jahren gedichtet, aus dem Jahrgang 52. Da schreibt er, so also ist nun das Leben, wenn alles glatt abläuft, nach Plan. Schmerzarme Geburt, Grippe, Schule, dann Lehre mit Moped und Zahn. Armee, später Qualifizierung und Ehe mit Schrankwand und Kind. Und Wochenendausflug und Sparbuch, 10 Pilsner, ein halbes Pfund Rind. Und Fernsehen und Fußball und Schlager und Streit mit der Frau wegen Geld. Und Fahrprüfung, Auto und Pudel und sehen, dass man immer mithält. Was muss ich noch schaffen, noch kaufen? Was fehlt noch zum Glück und zum Spaß? Ist denn schon alles gelaufen? Oder fehlt da noch was? Und später die Rente genießen. Hauptsache Gesundheit und Geld. An weiteres will ich nicht denken. Ich weiß nicht, ob da noch was fehlt. Gerhard Schöne ist ja in einem Pfarrhaushalt groß geworden. Er ist auch bekennender Christ. Er will natürlich hier profitieren und sagen, ey, ihr Leute, das, für was ihr lebt, eben auch. Wohnst du noch oder lebst du schon? Dieser Werbeslogan, das ist nicht alles. Überleg doch mal, fehlt da nicht was? Ist das ein erfülltes Leben, was ich jetzt genannt habe? Hinter Dea Spectrum hatte ich gelesen, 53,2% der Deutschen finden es erstrebenswert, reich zu sein. Also reichlich die Hälfte. Also gutes Konto zu haben, sich keine Sorgen zu machen, sich vieles leisten zu können. Das sehen sie als ein erfülltes Leben an. Und 81% der Deutschen halten das Thema Gesundheit für am wichtigsten. Ja, Hauptsache Gesundheit und Geld. An späteres will ich nicht denken. Auf Platz 2 folgt die Alterssicherung vor dem Thema Arbeit. Ja, in der Meierwerft mussten wir auch erfahren, dass dort viele Leute auf Kurzarbeit sind. Also das Kreuzfahrtschiff, was vor 2 Jahren bestellt wurde, das wird natürlich fertig gebaut. Und all die anderen, die nicht storniert sind, da wird auch weitergebaut. Aber all die kleineren Schiffe, all die Luxusjachten, die auch dort gebaut werden, da war ein Auftragsstopp. Da ging es nicht weiter. Weil die sich eine Yacht vielleicht leisten können, vielleicht eine Firma haben und dort auch von Kurzarbeit betroffen sind, auch mit Auftragsrückgang und vielleicht steht sogar die Existenz der Firma auf dem Spiel, dann kann ich mir natürlich keine Luxusjacht mehr leisten, auch keine Kreuzfahrt und so weiter. Ja, deshalb eben auch 70% der Deutschen, für die steht Sicherung des Arbeitsplatzes auch ganz oben. Auch von Isaac heißt es in 1. Mose 35, Isaac wurde 180 Jahre alt, dann starb er, gesättigt von einem langen, erfüllten Leben. Ein erfülltes Leben. Wunderbar. Leben im Überfluss. Aber Moment mal, war Isaac nicht mit 137 an grauem Star erkrankt und erblindet? Und war vielleicht sogar der Annahme, mein Leben geht bald zu Ende, ich muss jetzt meine Söhne segnen. 43 Jahre hat er noch gelebt, ohne Augenlicht, immer angewiesen auf die Hilfe anderer. Und dazu kam noch der Betrug um den Segen durch Jakob und das Zerwürfnis in der Familie unter seinen Söhnen. Und dann der Kummer mit den Schwiegertöchtern, die Esau ins Haus gebracht hatte. Trotzdem heißt es am Ende, ein erfülltes Leben. Passt das zusammen? Gesundheit ist nicht alles. Hauptsache Gesundheit und Geld, dichtet Gerhard Schöne. Ich weiß nicht, ob da noch was fehlt. Auch der Jesus sagt man einmal einem, dir fehlt was. Das war einer, der hat gefragt, wie komme ich zum ewigen Leben? Und der Jesus sagt, halte einfach das Gesetz. Töte niemanden, brich keine Ehe, stiehl nicht, sage immer die Wahrheit. Ehre Vater und Mutter. Ja, das meint er reiche Jüngling, um den es geht, das habe ich ja alles gemacht. Ja, er hat Zweifel. Ist das wirklich ein erfülltes Leben? Der Jesus geht auf ihn ein und sagt, na, es fehlt noch was. Verkauf alles, was du hast, verteile das Geld an die Armen und dann komm und folge mir nach. Ja, dazu war er doch nicht bereit. Es geht auch nicht. Reich zu sein, eine Firma zu haben, mit vielen Angestellten und dann alles oder sagen wir mal, die Firma bleibt bestehen und ich gehe in die Mission. Und die in der Heimat sollen sich mal kümmern. Also schon von daher muss sowas geklärt sein, muss sowas übergeben werden. Das muss auch geregelt sein. Ich kann ja auch die Leute nicht im Stich lassen und sagen, ach, kümmert euch, ich habe jetzt mal ein anderes Lebensziel, ich gehe einen anderen Weg. Der Jesus fordert uns auf, dort Klarheit zu schaffen. In dem Fall könnte es auch heißen, der heutigen Zeit, du willst eine Kreuzfahrt machen, lass das mal. Verkauf oder geh mit dem Ticket in die Bahnhofsmission, pack noch einen Koffer dazu, gib das alles einem Obdachlosen, dann kann der die Kreuzfahrt machen und dann komm und folge mir nach. Die Kreuzfahrt ist nicht alles, sondern das, was ich dir biete, das ist erfülltes Leben. Aber dann hat vielleicht dieser reiche Jüngling auch die anderen Worte des Herrn Jesus nicht gehört. Der dann mal gesagt hat, in Lukas 9, Vers 58, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Noch einmal eine gehörige Einschränkung im Leben. Also kein Fünf-Sterne-Hotel am Abend, kein Swimmingpool und kein Frühstücksbuffet oder Abendbuffet, sondern es ist ganz offen. Ihr wisst nicht, was am Abend kommt. Und ich weiß vielleicht auch nicht. Und manchmal wird es so gewesen sein, dass der Jesus seine Jünger im Freien übernachtet haben. Vielleicht ist es nachts auch mal richtig kalt geworden und es hat geregnet. Also nicht immer das erstrebenswerte Leben, was wir uns vielleicht vorstellen. Und er sagt auch noch später, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Also keine guten Aussichten. Ja, sie werden mich verfolgen. Und das Gleiche wird euch passieren, denn der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wie ist das Leben der Apostel verlaufen? Wie war ihr Ausgang? Also bis auf Johannes sind sie alle eines gewaltsamen Todes gestorben. Genau das, was der Jesus vorhergesagt hat, das ist eingetreten. Ist das ein erfülltes, ein erstrebenswertes Leben? Und Johannes war ja auf Patmos in Gefangenschaft, hatte diese Vision dort und in der Überlieferung wird gesagt, dass er später dann die Gemeinde in Ephesus geleitet hat und im hohen Alter verstorben ist. Aber das steht nicht in der Bibel. Ja, und auch die Jünger fragen dann mal, eben nach dieser Begebenheit, als der reiche Jüngling traurig weggegangen ist, dann fragen sie sich, was ist das? Wie kann man selig werden? Und Petrus fasst sich ein Herz und er fragt den Herrn, siehe Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Was haben wir davon? Wie hoch ist die Rendite? Jesus sagt, ihr bekommt das Hundertfache und noch ewiges Leben dazu. Ach, herrlich. Aber wenn wir das Leben der Jünger betrachten, war es ja nicht so. Wo ist das Hundertfache? Und wo ist das ewige Leben? Noch ist es nicht zu sehen. Hier bekam nach bestandener Prüfung das Doppelte. Und er lebte noch 100 Jahre, starb alt und auch der Tag ist satt. Auch ein erfülltes Leben. Aber eben hier kein Hinweis auf ewiges Leben. Was bekommen wir? Bleiben wir beim Diesseits. Wir bekommen wie Israel in Ägypten, die Freiheit. Von der Sklaverei, der Sünde. Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, also er, so seid ihr wirklich frei. Wenn schon, denn schon. Gott macht ganze Sache. Er holt uns heraus aus der Gefangenschaft unter dem Gesetz der Sünde. Gottes Wort meint damit den Zwang, so leben zu müssen, wie ich eigentlich es nicht möchte. Eben Leben ohne Gott, Leben ohne Vergebung, Leben ohne Entwicklung, Leben ohne Perspektive. Die Frage ist an uns, wie auch an Israel, dass den ägyptischen Fleischtöpfen nachtrauerte. Ist die Sklaverei belanglos im Vergleich zum Hunger? Also sie waren versklavt, sie mussten schuften, aber sie hatten zu essen. Und später ist die Sklaverei, die Schufterei vergessen und sie sehen nur noch die Fleischtöpfe. Das, was in Ägypten besser war. Und dass sie ausreichend zu essen und auch zu trinken hatten. Ja, ist die Freiheit der Kinder Gottes geringer zu achten als Wohlstand und Wohlergehen? Ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Ein Wechsel im Subjekt. Vom Ich zum Sie. Von ihm zu uns. Weiter sagt Jesus, ich lasse mein Leben für die Schafe. Wieder ein Subjektwechsel. Mein Leben, damit wir leben können. Damit wir volle Genügen haben. Überreichlich. Wenn schon, denn schon. Ja, Jesus meint nicht den vollen Magen oder auch den hohen Kontostand. In Johannes 10 ist ja der Bericht vom guten Hirten. Und da beschreibt Jesus das Leben in der Geborgenheit bei ihm. Erstens, ein Leben befreit von der Sorge, ich könnte was versäumen oder zu kurz kommen. Zweitens, ein Leben, das sich nicht verkrampft um mich selbst, sondern ein geliebtes, entspanntes, gelassenes Leben. Wir vertrauen auf ihn, auf den guten Hirten. Er wird für mich sorgen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er führt mich auf eine grüne Au. Weil ich meine Tage und Jahre, meine Gesundheit getrost ihm überlassen kann, dem guten Hirten. Dazu gab er alles. Wenn schon, denn schon. Dazu ging er, Jesus, in den Tod, damit wir uns auf das Leben mit ihm in der Ewigkeit freuen können. Gerhard Schnitter hat ein Gedicht geschrieben, das hat er auch vertont. Da heißt es, du, Jesus, gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht geschont. Und du gibst dich nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Du, das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Amen.